da muss ich noch mein Gerät einschalten. Bruder Sven Barth wird zum Thema sprechen, die Endzeit und die List der Gibeoniter. Josua, zweiter Teil, Josua Kapitel 9. Wer eine Bibel hat, kann es dann aufschlagen.
Wir haben uns gestern Josua 1 angeschaut mit dem Ziel, dass wir ein Stück weit verstehen, was notwendig ist, um das Land des Glaubens, das heißt, wie wir im Glaube vorangehen, was dazu nötig ist. Und wir haben drei Punkte uns angesehen. Das erste war ja das Gesetz, das heißt, Mose muss gestorben sein. Das heißt, wenn ich vorangehen will, dann muss ja das mosaische Gesetz, ich muss dazu eine klare Stellung haben. Und zwar hier möchte ich nochmal betonen, das heißt nicht, dass wir jetzt gesetzlos sind. 9 der 10 Gebote werden im Neuen Testament wiederholt, außer des Sabbatgebotes wiederholt Gott nicht im Neuen Testament. Aber für mich gilt, ich werde jetzt nicht durch das Halten der Gesetze gerechtfertigt, sondern für mich gilt das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Das heißt, ich mache jetzt das, was der Herr mir sagt im Neuen Testament. Das heißt hier eine klare Sicht aufs Gesetz. Und dann haben wir ja gesehen, es ist auch gut und wichtig, dass ich weiß, was in diesem Glaubensleben vonstatten geht. Das heißt, dass ich nicht überrascht bin, dass ich einfach klar sehe, dass im Glaubensleben auch Wüste ist, dass es eben nicht nur immer himmelhoch jauchzend ist, sondern dass ich auch mit Anfechtungen zu kämpfen habe, mit mir selbst zu kämpfen habe, dass Gott mich auch gewisse Wege führt in die Wüste, dass er mich zubereitet, dass er mich prüft, wie mein Herz ist zu ihm und dass er mich da auch gewisse Weise läutert. Wir haben das gesehen, wir haben gesehen, dass es da auch Schrecke gibt. Das heißt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Finsternismächte. Auch das darf mich nicht überraschen. Auch der Zeitgeist, der hier herrscht, er ist von Gott verordnet. Wir lesen das in den Briefen und so ist es. Aber wir haben unglaubliche Hoffnung, haben wir gesehen. Wir haben den Euphrat da, wir haben Gott da, der uns durchträgt. Und wir haben, auch für mich ganz wichtig, das Wort Gottes, in dem er sich ein für alle Mal offenbart hat. Wir brauchen keine weitere Offenbarung von irgendwelchen Propheten, sondern der Ratschluss Gottes ist da. Ich muss nur aufschlagen, lese, studiere im Gebet und dann wird mich Gott, dich und mich vollständig hindurchführen. Das gilt vor allem für das Ende der Endzeit, in der wir uns jetzt bewegen. Das heißt, ein Gläubiger hat von der Stellung her in Christus, wenn er bekehrt ist, er hat alles. Es ist kein Mangel da, aber jetzt kommt eben das Nüchterne wieder. Wir leben immer noch in dieser Welt. Und 2. Korinther 4,4 sagt, der Satan ist der Gott dieser Weltzeit. Und er hat laut Lukas 4 auch eine gewisse Macht bekommen von Gott, dass er Menschen verführt, dass auch die Gläubiger angreift, um ihnen das anzupreisen. Bete mich an, ich werde dir alle Reiche der Welt geben. Das heißt, wir stehen immer im Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir klar stehen. Denn der Diabolos hat nur immer ein Ziel. Die Gemeinde versucht er zu zerstören. Und der Gläubige will er versuchen, vom Weg, von diesem schmalen Weg abzubringen. Und das macht er entweder als brüllender Löwe, kennen wir, denke ich, oder er macht es auf eine ganz listige Art und Weise. Und das wollen wir uns heute anhand von den Gibeonitern mal anschauen. Wie geht der Teufel vor? Wir wollen als Ziel lernen, wie oder welche Kunstgriffe wendet der Teufel an, um Ungläubige, aber auch um Geschwister in eine falsche Richtung zu führen. Und das Thema ist Vorsicht vor den Täuschungen der Gibeoniter. Und ich möchte dazu den Text lesen aus Josua 9, die ersten 6 Verse. Dürft ihr mit mir aufschlagen, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Josua 9, und zwar heißt es da, als dies nun alle Könige hörten, die diesseits des Jordans auf dem Bergland, in der Schefala und in der ganzen Küste des großen Meeres wohnten, dem Libanon gegenüber, die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pherisiter, Hevititer und Jebusiter, da versammelten sie sich einmütig, um gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Als aber die Einwohner von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, da gebrauchten sie eine List und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Sie nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene und geflickte Weinschläuche, auch alte und geflickte Schuhe an ihren Füßen und zogen abgenutzte Kleider an und alles Brot ihres Speisevorrates, war hart und schimmelig. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel: Wir sind aus einem fernen Land gekommen, so mach nun einen Bund mit uns. Wenn wir uns diese ersten zwei Verse hier, wenn wir da gleich mal einsteigen und gucken, du siehst, wir haben ja gesehen, Josua ist über den Jordan gegangen, das verheißene Land ist da, es ist alles da. Und wenn man jetzt das Josua-Buch mal durchgeht, der Josua erzielt ja unglaubliche Siege. Er nimmt Jericho ein, von Gott gegeben. Sie gehen wirklich einen wunderbaren Weg, das heißt sehr entschieden. Und was passiert jetzt? Es ist alles wunderbar von Wege. Hier sehen wir, alle Könige, als sie das hörten, dass der Josua jetzt da durchgeht, er ist entschieden, er hat Sieg, versammeln sich alle Könige miteinander und was tun sie? Sie gehen gegen Josua und gegen Israel. Das heißt, bildlich gesprochen, die Transzendenz sieht, was ein Gläubige tut, wie er vorangeht und jetzt tritt die Finsternis auf den Plan und es gibt hier frontale Gegenwind. Das heißt, das ist das, was wir, denke, kennen wir alle, wenn der brüllende Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, Frontalangriff. Das sieht man zum Beispiel bei Elia. Der Elia ist mir immer ein wunderbares Vorbild eines entschiedenen Gläubigen. Dieser Elia, liest man ja in 1. Könige, der war ja entschieden, dass er sogar vor das Volk steht und fragt, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr Baal dienen? Dann tut das. Oder wollt ihr Gott dienen? Dann geht, aber bangt nicht auf beide Seiten, hinkt nicht. Und dann kriegt er ja zur Antwort, was? Überhaupt keiner. Dieser Josua, dieser Elia, der hat keine Angst, gegen 450 Baalspriester aufzutreten, 400 Aschera-Priester vors Volk und hat Sieg. Ja, der geht wirklich durch. Das ist so dein geistliches Leben, wenn es gerade funktioniert. Und der sieht ja auch, wie Feuer vom Himmel fällt. Also wirklich ein siegreiches Leben. Und dann kommt eine Isabel, eine einzige Nachricht von einer mickrigen Frau und dieser Elia, der kriegt diese Hiobsbotschaft und geht total zurück. Das heißt, das ist, wenn der brüllende Löwe uns angreift, das hat immer das Potenzial auch, dass wir zurückgehen, defensiv werden und verzagen. Und ich sehe das. Ich sehe das bei uns im Umkreis, in der Gemeinde, ich sehe das überregional, wenn ich mit Geschwistern auch spreche, ich frage sie, wie geht's dir, wie geht's mir? Und dann kommt eigentlich immer eins, es ist Kampf, es ist Herausforderung, es ist Enttäuschung, es ist Verzweiflung. Das heißt, du siehst hier, der brüllende Löwe geht gerade in dieser Zeit auch wirklich durch die gläubige Reihe und ich denke, das kennst du. Und das kenne ich auch, dass der brüllende Löwe wirklich brüllt. Und da haben wir wirklich nur eine Verteidigungswaffe, das ist die Waffenrüstung Gottes. An ihm bleibe, die Stellung in Christus halte, im Gebet zum Vater flehe, siegreich bete zum Herrn Jesus Christus, dass wir einfach hier auch den priesterlichen Dienst wahrnehmen. Das heißt, diese Stellung wirklich einfältig behalte, dass wir uns hier nicht vom brüllenden Löwe Angst machen lassen, dass wir wirklich klar stehen. Aber jetzt ist es so, es ist eben nicht immer nur der brüllende Löwe. Es ist ja einfach, wenn du zum 100. Mal immer nur der brüllende Löwe hörst, beim 101. Mal, dann weißt du, es ist der brüllende Löwe. Ja, also es ist ja eigentlich, dann irgendwann hast du durchschaut. Das ist so wie im Boxen, ich boxe auch ein bisschen oder habe jetzt durch Corona nicht mehr geboxt, aber wisst ihr, wenn der Gegner immer nur die linke, der Jab gibt, irgendwann weißt du, was der tut. Ja, da muss mal was Verdecktes kommen und so ist der Teufel. Der kommt nie auf nur eine Art und Weise, sondern er weiß genau, wie er dich und mich packen kann. Und das ist eben nicht der Frontalangriff, sondern das ist die Licht der Gibeoniter, wie wir sie hier im Text sehen. Und das ist interessant, in Vers 3 und 4 möchte es lesen, als aber die Einwohner von Gibeon hörte, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte. Das heißt, die wissen, da will wirklich jemand gehen. Da versammelten sie sich einmütig, um gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Da brauchten sie ein Licht und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Das heißt, hier ist jetzt nicht frontal offensichtlich, sondern jetzt kommen die Gibeoniter mit einer Licht. Interessant ist es, dass die Gibeoniter wenn man das guckt, übersetzt heißt Hügelstadt, Hügelbewohner. Das sind die, die auf dem Hügel wohnen. Und das ist hier, das durfte ich lernen, ein geistliches Prinzip. Und zwar, ihr Schweizer, ihr wisst es noch besser als ich, der jetzt gerade im Westerwald wohnt, da haben wir im Westerwald haben wir das nicht, ihr wisst, was Berge sind. Berge ist etwas, das hoch ist, sehr hoch ist, da drüben ist ja ein wunderbarer Berg. Und Berge sind in der Bibel ja da, wo sich Gott offenbart, der Menschen, bei Mose, auf dem Tabor, auch am Golgatha. Also da ist, wo Gott sich geistlich offenbart. Das Gegenteil von einem Berg ist die Ebene. Die Ebene, da komme jetzt ich her zum Beispiel, das ist Flachland und das ist in der Bibel Sodom und Gomorra. Das heißt, da ist Sünde. Also Berge, Offenbarung Gottes, im Gegensatz ist die Ebene Sünde. Und was ist jetzt dazwischen? Hügel. Ja, wir Freiburger zum Beispiel, ich glaube im Gegensatz zur Schweiz, wir haben eher so Hügele. Das ist nicht wirklich ein Berg. Und Hügel ist das, was zwischen Berg und Sodom liegt. Das heißt, es ist weder frontal gottlos, noch ist es wirkliche Sünde, sondern es ist ein Licht, es ist das, was dazwischen ist. Das ist etwas, was verschwommen ist. Das ist so entweder oder, aber man kann es nicht so genau klar fassen. Und das ist so der Bereich des Frommen, des frommen Anstriches, der Traditionen. Das ist das, was auch ganz viele Sekte haben, die so ein bisschen christlich geprägt sind. Ich nenne es nur mal die Zeuge Jehovas. Wenn du mit einem Zeuge Jehova redest, der nimmt dir auch die Bibel und sagt dir da Bibelzitate. Aber das ist weder Offenbarung Gottes, noch ist das ja, ganz da unten. Das ist was zwischendrin. Und das ist genau das, was gefährlich ist. Das ist auch zum Beispiel das, wenn man biblische Symbole wie der Regenbogen für etwas benutzt, was die Bibel gar nicht aussagt. Da denkt man, oh, wir sind so abendländlich christlich und das ist alles tolerant. Das ist überhaupt da gar nicht gemeint. Also es ist etwas, wo du aufpassen musst. Ist das echt? Ist das nicht echt? Echt? Und jetzt kommen genau diese Gibeoniter als Abgesandte. Und in Vers 9 ist interessant von Josua 9, da kommen sie zu ihm und sie sprachen zu ihm, deine Knechte sind aus einem sehr fernen Land gekommen, ist natürlich gelogen, um des Namens des Herrn, deines Gottes willen, denn wir haben die Kunde von ihm vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat. Das heißt, die Gibeoniter, das sind keine Atheisten, die sagen nicht, Gott gibt es nicht, sondern die kommen zu dir und mir und die wissen genau, was Gott getan hat. Die kennen den Namen Gottes, die wissen, wie er vorgeht, die wissen, was er getan hat sogar in Ägypten, wie er uns befreit hat. Das heißt, das sind Menschen, und ich denke, mit denen bist du auch schon ins Gespräch gekommen, die sagen, ich glaube auch. Ich werde nie vergessen, ich war mal mit einem Verwandten, wir hatten da Möbel abzuholen und dann musste man lange warten und wir kannten uns noch nicht lange. Und dann haben wir so ins Gespräch gefunden und er hat mich dann gefragt, was machst du? Und ich habe ihm dann erzählt, was ich tue und dass ich ein Christ bin und dass ich glaube. Und dann hat er gleich gesagt, oh, das ist ja wunderbar, ich glaube auch. Ich bin auch ein Christ. Da habe ich gesagt, das ist ja toll. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, ja, was glaubst du, Sven? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass die Bibel wunderbar inspiriert ist von Gott, das ist mein Maßstab. Dann sagt er, ja, also wir haben auch eine Bibel. Aber dass jetzt der Schöpfungsbericht jetzt wortwörtlich zu verstehen ist, ja, das würde er jetzt mal bezweifeln. Und dann ging das immer weiter. Also, dass der Herr Jesus jetzt wirklich der einzigste Weg ist zum Heil. Also, wir sind ja alle irgendwo auf einem Weg, wir sind ja alle Suchende. Und so ging das weiter und ich habe gemerkt, je mehr der anfängt und mir erzählt, was der so glaubt, da dachte ich mir, du bist so weit entfernt vom Glaube wie der McDonald's vom gesunden Leben. Also, ich dachte, das, was du erzählst, das ist, aber das hat sich wunderbar fromm angehört und hätte ich das jetzt nicht durchschaut, dann hätte ich auch gesagt, ja gut, das ist ja auch wunderbar. Und wisst ihr, das ist genau das, dieses Bibel, man weiß so Halbwahrheiten, Dreiviertele Wahrheiten, aber die wirkliche biblische Botschaft, wenn es dann darum geht, ums Eingemachte, da musst du dann bohren und das ist genau das, was der Paulus auch uns warnt. Und zwar die bekannte Stelle, ich möchte die ganz kurz lesen, 2. Korinther 11, da gibt ja der Paulus diese Möglichkeiten, die sind ganz nüchtern, wo er wirklich sagt, es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und zwar sagt er, 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich so wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, dass du einfach glaubst, wie es geschrieben ist, dass der Schöpfungsbericht in 6 Tagen geschehen ist, dass der Herr Jesus der einzigste Weg ist, dass er wiederkommt, dass er Gericht hält, dass es eine Hölle gibt. Du liest es einfach und glaubst es kindlich. Und jetzt sagte Paulus aber, es gibt die Möglichkeit, dass es der Teufel schafft, deine einfältige Gesinnung so zu verderben. Er sagt in Vers 4, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das gut. Das heißt, und er sagt ja dann auch im weiteren Verlauf, der Teufel macht es nicht als brüllender Löwe, sondern er macht es als Engel des Lichts. Er ist ja abgesandt, er verstellt sich und verpackt es unter Umständen so fromm, dass du in der Gefahr läufst, ein anderes Evangelium. Er sagt dir hier nicht andere Religion, sondern das Evangelium, ein anderer Geist, ein anderer Jesus. Das heißt, es ist immer noch der Jesus, aber es ist ein anderer Jesus, der Name ist gleich. Und ich denke, das ist eine ganz große Gefahr, dass man hier, und jetzt sind wir wieder in unserer Zeit, vor allem heute, wo die Dämme ja gebrochen sind, dass hier ganz große Gefahr besteht, dass wir einfältig abgezogen werden von dieser Einfalt gegenüber Christus. Ich war mal in Mallorca, das war vor meinem Glaubensleben, und ich habe da Urlaub gemacht, und da kam zu mir und zu meinem Kollegen ein Schwarzer. Entschuldigung, a person of color, also darf man nicht mehr sagen, ein Farbiger. Und er kam zu mir und sagte, Mensch, guck mal, was ich hier habe. Ich habe hier eine wunderbare Goldkette. Er ist geflohen, er braucht unbedingt Geld, er braucht was zu essen. Ich gebe dir hier Goldkette, kriegst du, glaube ich, für 150 Mark war es damals. Und ich war halt auf dem Trip damals, Gold, je dicker, je besser. Und er hat dann auch noch einen Test gemacht, wie man das so macht. Sagt er, hier ist echtes Gold. Also die Kette war bestimmt ein paar Tausende wert vom Augenblick. Und dann hat er gesagt, oh, ich habe noch einen Ring sogar, den habe ich auch noch mitgenommen auf der Flucht. Hast du auch, habe ich gekauft, wunderbar, ich war froh. Ganz stolz, dann bin ich ins Dorf runtergegangen, wo die Zivilisation war. Und dann habe ich auch einmal gesehen, die Goldkette, die gab es in Meterware. 10 Euro der Meter, keine Ahnung. Und da war ich so enttäuscht, das war so echt, hat es ausgesehen. Und mein Kollege, der sich ein bisschen auskannte, sagte, das ist echt. Und später war die Enttäuschung wunderbar. Wisst ihr, hier lachen wir drüber, aber wenn es ums Geistliche geht, dann ist es wirklich dramatisch, wenn du auf das reinfällst, was fast genau identisch aussieht, aber du dann doch merkst am Ende des Lebens, es war einfach eine Fälschung. Und wir wollen doch gerade in dieser Endzeit auch dem Biblischen, diese Burg, die wir haben, diesen Schutz, dass wir wirklich das Echte haben, dass wir auch durchkommen für uns selbst, aber auch das Echte den Menschen anbieten können, die echt sind oder die suchend sind. Und dazu möchte ich jetzt die List kurz durchgehen. Wie kommen jetzt diese Gibeoniter? Und für uns, für dich und mich ist es wichtig, dass ich an diesem Raster einfach mal gucke. Ich denke, wir alle sind immer in der Gefahr, dass wir unser eigenes Bild so machen, auch von Gott und von unserem Glaubensleben, dass ich selbst dieses Raster an mich mal anlege, aber dann eben auch vielleicht ja, an die Gemeinde, wo ich bin, vielleicht an andere Gläubige, dass ich ihnen vielleicht Hilfestellung geben kann. Ich sage nicht mit dem Finger drauf gucken und sage, oh, da macht ihr alles falsch, sondern einfach gucke, Hilfestellung geben kann, dass man wieder in dieses Wahre, in dieses Echte kommt. Und jetzt wollen wir uns hier gucken, diese Einzelteile, wie gehe denn diese Gibeoniter vor? Und das Erste, mit dem sie kommen, also sie kommen jetzt ins Lager als Abgesandte und jetzt heißt es, sie nahmen alte Säcke auf ihren Esel. Die Gibeoniter kommen auf einem Esel geritten und sie haben alte Säcke drauf. Jetzt muss ich ja fragen, was hat das für das 21. Jahrhundert für mich für eine Bewandtnis, als ich gucken muss, ob ein falscher Prophet mit dem Esel kommt? Sicher nicht. Sondern es ist hier wieder diese wunderbare Schattenbildlichkeit, von der wir auch lernen dürfen. 2. Mose 13, 13 lese ich uns, und zwar in Bezug auf einen Esel. Was ist der Esel als Bildsymbol für den Gläubigen? Lest 2. Mose 13, 13, Da heißt es, aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Das heißt, Tiere wurde ja geschlachtet im Alten Testament, aber beim Esel durftest du ein stellvertretendes Opfer bringen, dass der Esel leben durfte. Das heißt, Esel ist einfach nichts anderes, wenn man Bibel mit sich selbst auslegt, unter anderem für das stellvertretende Opfer. Das heißt, die Gibeoniter, die Listigen, die auf dem Hügel wohnen, die kommen und ich denke, das ist so die Realität, die kommen mit dem Esel. Das heißt, die proklamieren das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Die sagen, der Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Also ich kenne die wenigsten, zumindest jetzt von der christlichen Seite her, die das verneinen würde. Unser Pfarrer bei uns im Dorf, der hat es ganz klar verneint. Der hat gesagt, das Blut Jesu Christi spielt keine Rolle mehr für uns heute. Da muss ich aus der Kirche austreten. Aber das ist offensichtlich. Aber hier, die Gibeoniter, die kommen und ich sage, das Blut Jesu ist klar. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Aber jetzt ist interessant, sie haben auf ihrem Esel was? Sie haben alte Säcke. Sacktuch, könnt ihr mal ganz einfache Bibellexikon nachschlagen, das ist keine, da brauchst du nicht Theologie studieren, ist in der Bibel ein Bild für Buße. Sacktuch. Sie haben in Sacktuch und Asche Buße getan. Das heißt, und jetzt kommt das, jetzt wird es jetzt interessant, die kommen und sagen, der Herr Jesus ist für dich gestorben. Aber Buße, Sinneswandlung, 180 Grad, Kehrtwendung, das ist nicht so wichtig. Das lässt man unter den Tisch fallen. Was war die erste Predigt von meinem Jesus, als er aufgetreten ist? Tut Buße und glaubt. Er hat nicht gesagt, glaubt erst und irgendwann tut Buße oder das ist nicht so wichtig, sondern das Zentrale, der zentrale Kern des Evangeliums ist, dass ich erkenne, ich bin ein Sünder, der Herr Jesus ist für mich gestorben, es ist alles da. Und jetzt, was heißt es? Heb mal kurz deine Hand und dann lebst so weiter, wie du möchtest, kommst irgendwann in den Himmel. Nein, er sagt, tu Buße, kehr um. Und zwar nicht 360 Grad, sondern 180 Grad. Das heißt, ein Teil des Evangeliums, das echte ist immer, dass wir den Menschen auch verkünden, tu Buße. Und das ist das, was 1. Thessaloniker 1,9 auch sagt. Er sagt, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das heißt, ohne Bekehrung, ohne Abwendung von den Götzen weg zu Gott, das heißt, dass ich wirklich einen anderen Weg gehe, ist keine Errettung möglich. Das heißt, das muss klar sein. Und jetzt ist genau das hier, diese Gibeoniter, die verschweigen das einfach. Ich habe mich damals mit der Bibel in der Hand bei mir zu Hause bekehrt. Ich habe Übergabegebet gesprochen. Da stand in dem Sinn, so kann ich mich noch erinnern, nichts von Buße drin. Das ist ja... Aber das ist, Gebet war wirklich echt, das ist meine Wiederbekehrung, so datiere ich das auch. Aber jetzt bin ich in Kreise gekommen und ich muss sagen, 2-3 Jahre, bis ich dann da rausgekommen bin, wusste ich nicht, ich wusste, dass der Herr Jesus mein Ein und Alles ist. Das schenkt Gott Gnade. Aber dass ich Buße tun soll, dass mein Leben letztendlich auch in eine andere Richtung gehen soll, dass man sich auch absondern, dass man mit der Sünde bricht, das hat mir keiner gesagt. Das ist ein ganz gefährlicher Weg. Ich glaube, dass der Herr Jesus wirklich immer wieder Gnade schenkt. Und das, da bin ich ihm auch sehr dankbar. Nur unsere Verkündigung muss darin bestehen, tu Buß und Glaub. Ja, alles andere ist Gibeoniter, alles andere ist fromm. Und ich weiß noch, wie ich aus dieser Schule, wo ich damals war, dann rausgekommen bin, voller Freude. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich die Leute evangelisieren. Und dann habe ich zu meiner Mutter damals gesagt, komm, setz dich hin, ich habe der Jesus gefunden. Ich möchte jetzt vom Glauben erzählen. Und dann... hat sie gefragt, ja, was muss ich denn jetzt tun? Da habe ich zu ihr gesagt, du musst gar nichts tun, du musst einfach nur glauben. Ja, du musst einfach nur glauben, du lebst wie bisher, so ist wunderbar, aber du kommst eines Tages in den Himmel. Auch hier wieder, ist eigentlich dramatisch, weil es nur eine Hälfte von dem zeigt, was das wahre Evangelium wirklich beinhaltet. Und ich war mit Meine Kommilitonen im Studium, die waren damals schon in der Gemeindegründung, das ist auch so kontextualisierte, missionale Gemeinde. Und da ist es gang und gäbe. Die haben ein ganz anderes Verständnis, wie man Reich Gottes baut, indem man, das würde die nie aussprechen, indem man sagt, ja, Gott hat sowieso schon alle versöhnt. Jetzt ist unser Auftrag, dass wir die Gemeinde voll kriegen. Und wie kriegt man die Gemeinde voll? Indem er einfach das Evangelium, das Standard, indem er sagt, Buße ist gar nicht nötig. Du kannst so bleiben, wie du bist. Und er hat zu mir ganz offen gesagt, also er lässt auch Leute in der Gemeinde mitarbeiten, die dürfen Dienste tun, die müssen nicht bekehrt sein. Ja? Das Ziel ist, dass sie durch den Dienst vielleicht irgendwann mal sich bekehren. Aber da muss ich fragen, ist das biblische Gemeinde? Ich verstehe das Anliegen, dass man die Gemeinde vollkriegen will, aber der Standard ist nun mal ein anderer. Und deswegen sagt die Bibel hier, ich muss ganz klar abklären, auch die Menschen, bist du mit Christus gekreuzigt, begraben, bist du auferstanden? Bist du wirklich über den Jordan gegangen? Hast du Buße getan von deinem alten Leben? Und so für mich ein Indiz auch immer, wobei auch da bin ich, ja, wie stehst du jetzt zur Welt zum Beispiel? Ja, 1. Johannes sagt, hab nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. Das heißt, wo stehst du? Hast du dich auch gewisserweise abgekehrt von der Welt? Ja, wir leben immer noch in der Welt, keine Frage. Aber auch hier so, was nehme ich auch mit in die Gemeinde rein? Das heißt, wichtiger Punkt ist in der Verkündigung, Esel aber mit richtigem Sacktuch. Buße verkündige. Das Zweite, was sie hier bringen, die Gibeoniter, sie nahmen alte Säcke auf ihren Esel und alte, zerrissene und geflickte Weinschläuche. Das heißt, die kommen mit Weinschläuche. Ist gut. Was sagt der Herr Jesus einmal? Der neue Wein kann nicht was in alte Weinschläuche. Warum? Das passt nicht. Das platzt irgendwann, früher oder später. Das heißt, du kannst es nicht einfach vermischen. Das heißt, du brauchst, wenn du zum Herrn Jesus gehst, was? Eine Wiedergeburt. Das heißt, du musst von Neuem geboren werden. Als Nikodemus, und das war ja wirklich ein sehr frommer Mann. Also ich glaube, da hätte uns keiner von uns das Wasser reichen können. Aber selbst zu dem muss der Herr Jesus sagen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, das heißt, wenn du den neuen Wein in neue Schläuche nicht bekommst, dann kannst du nicht ins Reich Gottes eingehen. Wieso? Wiedergeburt ist keine Erfindung des Pietismus. Sondern Wiedergeburt ist eine zentrale biblische Lehre, wo ich sehen kann, bin ich echt oder nicht. Wisst ihr, für uns ist das klar hier, Wiedergeburt. Aber red mal mit jemandem, der sein ganzes Leben in der Kirche war, der tue Recht und scheue niemand praktiziert hat. Und jetzt musst du ihm sagen, du deine Werke, Gesetz, Mose, das nützt dir überhaupt nichts. Du musst sterben, du musst wiedergeboren werden. Wisst ihr, da fängt es ja schon an. Och, was seid denn ihr für eine Sekte? Seid ihr Buddhisten? Das ist ja, das können die gar nicht greifen. Aber das ist etwas, was ganz zentral ist. Wisst ihr, es reicht uns nicht, wenn wir die Tünche drüber streichen, über Grab, sondern da muss etwas Neues geschehen. Und die Bibel sagt ganz klar, ist jemand in Christus, dann ist das Alte ist total vergangen. Neues ist geworden. Wisst ihr, wie schrecklich ist das, wenn jemand wirklich denkt, er ist echt, aber ist innerlich total morsch. Und dann, wenn es anfängt hier zu rumpeln, dann bricht er gerade zusammen. Wisst ihr, wenn dann die Flut kommt. Also auch hier, denke ich, ein wichtiger Punkt, Neues, keine Vermischung. Das ist heute, wisst ihr, sagen wir wieder, ja, aber unter der evangelikale Bibeltreue ist das doch klar. Ich war in einer, ja, ich darf den Namen wahrscheinlich nicht sagen, es ist in Stuttgart gewesen, es ist eine Missionsschule, da wollte ich den Marsch da machen. Und da kam gerade in dieser Zeit die Frage zum Beispiel auf, wenn ich jetzt jemand bekehrt und er ist ein Muslim und wir haben das dann diskutiert unter den Studenten und er ist im muslimischen Land und bekehrt sich, kann man den, und das war dann die Strategie, dann lass ihn doch einfach ein Muslim bleiben, der soll weiterhin in die Moschee gehen, 5-mal am Tag beten. Und dann hat er unter Umständen auch die Möglichkeit, andere zu kontextualisieren, das heißt, ihnen das Evangelium zu bringen. Wisst ihr, ich will hier mich nicht im Westen, wo mir Ruhe habe, überhebe und sage, ich weiß, was Muslime zum Teil wirklich erleiden müssen, aber ist das wirklich der Weg? Kann ich wirklich einen neuen Wein in so einen alten Schlauch reingeben? Da muss ich da nicht was ändern. als ich studiert habe, Seelsorge war für mich immer etwas, ich denke, das ist sehr wichtig im Reich Gottes. Ich habe dann auf der Akademie ein paar oder mehrere Kurse gemacht, um Seelsorge zu lernen. Wisst ihr, was das war? Das war Freud, Jung, Adler, Skinner und wie sie alle heißen, alle weltliche Psychologe. Das war 90-95% weltliche Psychologie gepaart mit Bibelverse. Wisst ihr, man glaubt nicht, dass das Wort Gottes allein Menschen heilen kann, freimachen kann. Ich meine jetzt nicht körperlich, das kann der Herr auch, aber wisst ihr, dieses, man vermischt die Dinge. Und so baut man auch Gemeinde, man vermischt die Dinge. Welt und Gemeinde. Es muss sterben. Und das ist genau, jetzt können wir anfangen, Johannes Hartl, Katholizismus, wisst ihr, das für was unsere Väter, ich habe gesagt, Kirchengeschichte, Inquisition, das macht heute alles vergessen. Die Täufer, unsere Väter, unsere Erbe. Heute kommt halt jemand, der lächelt freundlich und sagt, ja komm, dann machen wir doch diesen neuen Wein in alte Schläuche, ist auch wunderbar. Das muss raus, weg. Das funktioniert nicht. Das heißt, auch hier zerrissene, geflickte Weinschläuche, die müssen echt sein. Es muss etwas Neues geschehen. Wir müssen, der Mensch sage, du musst dich bekehren, wenn du in den Himmel möchtest. Zusammen mit Buße. Und was machen sie hier noch? Vers 5, auch alte und geflickte Schuhe an ihre Füße. Die kommen jetzt, die Gibeoniter, und kommen mit Schuhe an ihre Füße. Was Wunderbares, nämlich laut Epheser 6, Waffenrüstung Gottes, sind die Schuhe, was? Die Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, die kommen, die sind nicht so und sagen, es gibt keinen Gott, sondern die wissen zum Teil ganz viele Sachen, die echt sind, aber die Schuhe sind geflickt. Und geflickte Schuhe, ich merke es jetzt wieder an meinen Hausschuhe, kannst du nichts zu gebrauchen. Gehst einmal in die Pfütze, dann ist das alles nass. Nutzt nichts. Das heißt, hier kommen sie und bringen ein Evangelium, aber es ist kein echtes Evangelium. Die Botschaft ist eine andere. Wisst ihr, wie die lautet? Ich, meiner, mich, mir, Herr Jesus, segne diese vier. Das heißt, menschenzentriert. Ich habe Kommilitonen, die haben gutes Anliegen gehabt, die wollten Gemeinde gründen, haben es auch getan, die gehen auf die Straße. Und ich ziehe für jeden den Hut, der wirklich die Gabe auch hat, vor den Menschen zu predigen, öffentlich auf die Straße. Das ist ja heute etwas, was auch nicht so ungefährlich ist. Aber die gehen auf die Straße. Aber durch YouTube kannst du ja mal hören, was predigen denn die so? Und das, was mir dann auffällt, ist immer nur, komm zum Herrn Jesus, er macht alles gut, er wird dir das tun, er wird dir das. Du findest keine Buße, du findest keine Sinnesänderung, du findest da überhaupt nichts. Du findest nur, so wie eine Predigerin jetzt gepredigt hat, wenn du an Corona erkrankt bist und jetzt vielleicht sogar im Krankenbett liegst, dann komm zum Herrn Jesus, sein Wille ist es, dass er dich sofort heilt. Das ist ein falsches Evangelium. Ich habe schon Menschen bei uns gehabt, die waren total vergräbst von oben bis unten. Dann sind die Ältesten einer Gemeinde zu ihm gekommen und haben gesagt, du Bruder, er war auch ein Ältester. Er sagt, du Bruder, also irgendwas kann doch in deinem Glaubensleben nicht sein, Stimme. Da muss ja irgendeine Sünde da sein, wenn du so krank bist. Das ist ein falsches Evangelium. Ich war auf einer Pro-Christ-Veranstaltung, oder darf ich sagen, ja, ist egal. Ich habe schon Leute auf Pro-Christ, die waren auf Pro-Christ, die sind wirklich zum Glauben auch durchgebrochen, muss man ehrlich sagen. Ich habe jetzt neulich einen kennengelernt. Aber ich war als Helfer auf einer Pro-Christ-Veranstaltung, da hat der Redner, es war in der damaligen Zeit ein sehr bekannter Comedian war das da, ich wusste das damals gar nicht, was der ist, ich war neu bekehrt. Der hatte stundenlange Witzprogramm gemacht, und die Halle war berstend voll und zum Schluss, wo alle sich kaum noch auf die Stühle halten können, konnte, da hat er gesagt, jetzt kommt vor und wer will, der nimmt den Herrn Jesus an. Die sind vorgekommen, in Ströme haben die sich für sich beten lassen, haben den Herrn Jesus angenommen. Wisst ihr, wie viel ist da wirklich echt, wenn du den Menschen Witzel erzählst, wenn du ihnen nicht erzählst, dass da auch Wüste ist oder die Hethiter. Die Leute gehen zugrunde und viele davon, die siehst du nie wieder, sobald es anfängt. Das heißt, wir haben da wunderbaren Auftrag, das Evangelium als Gesandte Jesu Christi zu predigen, aber ebenso, wie der Herr will. Und was will denn der Herr, dass wir wissen? 2. Korinther 5, 15, ist für mich auch eine wichtige Stelle. Da heißt es nämlich, und er ist deshalb für alle gestorben. In Klammern nicht nur für die Auserwählte, sondern für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt, was muss ich dem Menschen erklären? Absolute Fülle in Christus Jesus, wenn du zu ihm kommst. Aber jetzt ist er dein Herr und er ist ein guter Herr. Und er weiß, er führt dich da nach, wo es lang geht, auch durch die finsteren Todestäler. Aber du folgst jetzt ihm nach und nicht mehr der Welt, nicht mehr dir selbst und nicht mehr irgendwelche fragwürdige, falsche Evangelien. Wisst ihr, dieses Wohlstands-, Wohlfühl-, ich mich meiner, mir Evangelium, das ist so verbreitet, du musst nur in eine christliche Buchhandlung gehen. Da siehst du so viel biblische Literatur und so viel Joyce Meyer. Du siehst so viel gute Bibeln und so viel Lebensratgeber. Ja, also das heißt, du siehst, der Gradmesser in der Christenheit ist, die haben einen unglaublichen Auftrag. Wir dürfen immer noch beten, dass der Herr wie Philadelphia uns Türe öffnet, dass er uns gebraucht. Denn irgendwann ist die Tür zu. Gut. Was kommen die Gibeoniter? Sie kommen weiter, noch zwei Dinge. An ihre Füße und zogen abgenutzte Kleider an. Wisst ihr, die Kleider, die Gibeoniter, die haben auch Kleider an. Und wenn du und ich zum Glaube gekommen bist, dann haben wir die herrlichste Kleider Gottes an, nämlich die Kleider der Gerechtigkeit. Weiße, wunderbare Kleider. Ist ja unglaublich, dass der Herr Jesus alles abgewaschen hat, was wir jemals getan haben. Und er sieht uns so wie der Herr Jesus, wenn wir in ihm gewaschen sind. Aber jetzt kommt der Punkt wieder. Das sagen die Gibeoniter auch. Du hast Kleider des Heils, ist alles wunderbar, der Herr hat für dich bezahlt. Aber hier siehst du, es sind abgenutzte Kleider. Das heißt, hier spielt die Reinigung, und zwar die tägliche Reinigung. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Ich bekenne meine Sünde, dann ist er treu und gerecht und er reinigt mich. Das heißt, diese Reinigung, die im Christenleben unausweichlich ist, denn wir beschmutzen und überlegt mal, wie oft ihr euch beschmutzt habt. Vielleicht diese Tage, von innen, von außen, Gedanke, wie schnell das geht. Manchmal stündlich, da ist wieder was. Und dann haben wir dieses wunderbare Reinigungsmittel, das der Herr Jesus uns gibt, dass wir uns reinigen lassen. Und das ist ja auch der Wille des Herrn, dass er sagt, der Wille Gottes ist was? Unsere Heiligung. Jagt nach, was? Dem Friede und Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und jetzt kann ich doch nur staunend dastehen und sagen, oh je, wenn ich mich ansehe, ich brauche keine 5 Minuten, ich habe mich beschmutzt, ich habe keine Chance. Jetzt darf ich zum Herrn Jesus gehen und sage, ich darf mich wieder reinigen. Der Gibeoniter sagt, das ist überhaupt nicht nötig, er hat für dich einmal bezahlt, du bist so gekommen und jetzt bleibst so. Das ist auch keine Nebenfrage. Mich hat jetzt bei der Bibelwoche auch ein älterer Mann gefragt, du, was mache ich eigentlich, wenn in der Gemeinde gepredigt wird? Du kannst kommen zu Gott, wie du bist, das unterstreiche ich, aber du kannst so bleiben, wie du bist. Das unterstreiche ich nicht. Da muss ich sagen, da ist etwas fehl. Und darf ich mal sagen, der dümmste Spruch, den ein Christ sagen kann, ist, ich bin halt so, jetzt bleibe ich halt so. Das ist nicht biblisch. Der Herr Jesus will jeden von uns verändern. Manchmal geht es länger, bei mir geht es oft sehr lang, aber er bringt uns auf den Weg. Und das müssen wir einfach, diese Reinigung ist ganz wichtig. Das heißt für uns praktisch, 1. Johannes 1, 7 bis 9, anwende. Was Wunderbares. Und das ist Gemeinschaft. Wisst ihr, wenn ihr mal lau werdet, ihr werdet ja nicht lau, aber wenn ihr mal so ein bisschen laut, dann lest der 1. Johannesbrief von vorne bis hinten. Was ist Nachfolge? Johannes ist ganz klar. Er sagt, wenn du in der Finsternis wandelst, hast du keine Gemeinschaft mit Gott. Du bist verpflichtet, und ich, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Wenn du gegen deinen Bruder etwas hast, und den du ihn hasse tust, dann bist du so verkehrt, dass du nicht mal weißt, wohin du gehst. Er sagt, du bist wie ein Blinder. Das heißt, Gott nimmt die Reinigung, die Heiligung ernst. Und trotzdem, es gibt keinen Perfektionismus. Ich bin abhängig von ihm, aber ich muss es auch in Anspruch nehmen. Das heißt, abgenutzte Kleider, wir wollen die echte Kleider. So, der letzte Punkt, was die Gibeoniter hier bringen, ist, und alles Brot ihres Speisevorrats war hart und schimmlig. Brot, Das ist die Speise, von der wir leben. Jesus sagt aber, wir leben nicht vom Brot allein, vom Irdischen, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, Brot hier, das Wort Gottes. Und die Gibeoniter, die kommen zu dir und sagen nicht, die Bibel ist nicht relevant. Aber wisst ihr, was die sagen? Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ist ja zu mir, haben sie schon gesagt, Sven, du immer mit deiner Bibel. Du willst immer nur Bibel haben. Die sagen, Sven, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht doch lebendig. Und jetzt fängst du mal an. Wisst ihr, das macht mich mürbe. Menschen, die du auch erreichen willst, die wirklich so in der Gibeoniter verhangen sind, dass du mit denen zum Austausch kommst und sagst, komm, jetzt lass uns doch mal am Wort Gottes prüfen, was du machst. Wenn wir das nicht prüfen, kann ich mit dir nicht mehr zusammenarbeiten im Netzwerk. Wisst ihr, dann trifft man sich, setzt sich an den Tisch und die bringen auch ihr Brot mit. Und dann sage ich, du Bruder, guck mal jetzt, da steht es doch ganz klar, das, was ihr treibt, ist nicht biblisch. Wisst ihr, was er dann sagt? Ja, aber Sven, du liest es ja so. Ich liest das ja ganz anders. Und der Älteste, der bei mir in der Gemeinde ist, der liest das nochmal auf eine ganz andere Art. Wisst ihr, das ist genau, wenn das Brot schimmelig ist, dann hast du keine Grundlage mehr, mit den Menschen auch mal dich theologisch zu fechten, zu boxen, wie auch immer, immer brüderliche Sinn. Das gibt es nicht mehr, es ist alles relativ. Und für uns, und das haben wir ja gestern auch bei Joshua gesehen, was sagt er zu Joshua? Denk ans Gesetz, ich übersetze, an die Bibel, Tag und Nacht. Lass das Wort nicht von deinem Mund weichen, weder links noch rechts extrem werden, sondern einfach in der Einfalt Christi. Das ist unser Maßstab. Würde die Sekte natürlich auch behaupten. Was muss ich tun? Das Wort der Wahrheit recht teile, ganz wichtig. Israel, Gemeindetrenner, Endzeit und Apostel, all diese Dinge, die ich denke, uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Aber das Wichtigste ist ein Brot, das schimmelig ist. Wir haben einen Auftrag, egal was die Welt sagt, nämlich, was sagte Paulus zu Timotheus? Predige das Wort, sei es wann, zu gelegener oder ungelegener Zeit, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und wenn die Welt und die Evangelikale und Bibeltreue sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, dann darfst du, wie ein Prediger zu mir mal gesagt hat, dann darfst du stur in der Spur bleiben, auch wenn du altbacke bist in den ihren Augen. Wir haben keinen anderen Maßstab. Ich brauche dieses Wort. Seht ihr, jetzt haben wir diese Punkte gelernt für uns. Wir haben gesehen, der Esel, stellvertretender Opfer, ist nur immer gepaart mit der wirklichen Buße. Das ist echt. Wir haben gesehen, zerrissene Weinschläuche, das heißt Wiedergeburt, ist absolut notwendig. Das muss klar sein. Geflickte Schuhe, das heißt das biblische Evangelium, da müssen wir dranbleiben. Und auch abgenutzte Kleider, Reinigung. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir vor Gott in Ordnung sind, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. Herr Jesus sagt, wacht, ihr wisst nicht, wann die Stunde ist. Versteht ihr? Ich muss ständig bereit sein. Und dann das Wort Gottes im Zentrum. Und das ist wie der Joshua. Ja, dann kommen wir durch. Und dann können wir für viele Menschen auch noch ein wunderbares Licht sein. Und jetzt schaut mal der letzte Vers 6. Und sie gingen zu Joshua ins Lager nach Gilgal. Die Menschen findest du nicht verstreut in irgendwelche Sekte, die dich reinziehen wollen, sondern diese Lehre, diese Gibeoniter-Lehre, die kommen zu uns. Und jetzt sage ich es mal allgemein, nicht nur zu uns in die Gemeinde, sondern zu dir persönlich. Du persönlich musst gucken, dass du klar stehst. Und ich muss gucken, dass ich klar stehe. Natürlich auch meine Gemeinde. Aber in erster Linie bin ich anfällig, weil die kommen nach Gilgal. Und Gilgal ist, was? Golgatha. Berg der Abwälzung. Das heißt, die kommen ganz vom, die kommen ganz toll. Und ich denke, in diesem Zeitgeist ist das der Weg. Das heißt, Absonderung, nicht übers Geschriebene hinausgehe, stur in der Spur bleibe, das ist unser Weg. So, und jetzt müssen wir ja glauben, zum Schluss, ja, der Joshua, ein Mann Gottes, der so viel Sieg erlangt hat, der ist doch auf sowas Billiges nicht reingeflogen. Aber ich lese uns noch Vers 14 vom 9. Kapitel. Da heißt es, da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise. Und jetzt kommt das große Problem, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Ja, alle Probleme könnten wir heute lösen, wenn man mal fragen würde, was steht denn eigentlich geschrieben? Was will denn der Herr? Was will denn der Herr, wie wir das Reich Gottes bauen? Wie will er, dass ich lebe? Ist alles geschrieben. Aber sie befragten den Herrn nicht. Und jetzt kommt's. Und Josua, dieser klarstehende Mann, machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Das ist ein Kompromiss. Und wisst ihr, wo dieser Kompromiss hinführt? Ins Elend für Israel. Die haben nur Probleme. Die sind immer klar. Und ich denke, wenn wir uns das ersparen, indem wir wirklich einfältig am Herrn Jesus bleiben, dann haben wir viel gewonnen. Und nochmal, wir leben in der Zeit, das Wasser, das wird langsam erhitzt. Und du als Frosch sitzt da drin und ich. Ja, und es wird immer wärmer und du merkst gar nicht, wie warm das ist. Und ich denke, das sollte uns wirklich hier eine Warnung sein, dass wir wirklich hier die Dinge prüfen für uns, sind wir hier klar. Der Jesus sagt mal zum Schluss, und das war ein Schock, das mich wieder aufgerüttelt hat, er sagte, ihr habt so viele Dinge in meinem Namen getan. Ihr habt Dämonen ausgetrieben, ihr habt Wunderzeichen getan, ihr habt meinen Namen in den Mund genommen. Und am Ende sagt er, ich habe euch nie gekannt. Ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr klopft an der Tür, ich kenne euch überhaupt nicht. Wisst ihr, dann ist mir wieder, ohne, ich will nicht extrem werden, ich will einfach für mich nur gucken, oh, ich will nicht klopfen und dann draußen stehen. Ich will einfach das Reich Gottes als Gesandter bauen, so wie es er sagt. Ich möchte schließen mit Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Jesus allein wird uns durchtragen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns hier zusammengeführt hast als Geschwister und wir wollen ja, dich wirklich bitten, dass wir die Lichter des Gibeonitas, Herr, dass wir sie für unser Leben wirklich erkennen. Wir wissen, dass der Teufel umhergeht, wie ein brüllender Löwe, uns zu entmutigen, uns schlapp zu machen. Aber wir sehen auch, dass diese Lichter wirklich dazu dienen, dass wir es manchmal gar nicht merken. Und wir wollen einfach dir einfältig folgen. Du hast uns verheißen, du bringst uns durch. Wir wollen einfältig stur in der Stur bleiben. Hilf jedem Einzelnen, dir nachzufolgen, wohin du auch gehst. Amen.
In der Endzeit. Ich habe da so einen Zettel liegen. Wer es also sich anschauen will, kann das gerne tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.